FCB gegen FCZ, Erster gegen Zweiter. Lediglich der Regen störte das Fußballfest. Die Nachspielzeit lief. Noch 30 Sekunden. Es gab noch einmal Einwurf für Zürich. Das Tor in der 93. Minute. Der FC Zürich wurde Meister in der Nachspielzeit. Hitchcock, Dan Brown und Edgar Wallace hätten keinen packenderen Krimi verfassen können.
Herzlich willkommen zum Hörfehler Ausgabe 37. Mein Name ist Nick. Und in dieser Sendung geht es um den FC Zürich. Dazu eingeladen habe ich mir Saro Pepe, seines Zeichens langjähriger Fan des FC Zürich, hat über ein Jahrzehnt Eintrittskarten am Letzigrund verkauft, eine Fankneipe geführt, die später eine Stadionkneipe wurde und ist heute Museumsdirektor des FC Zürich. Wie er zu dem Posten kam, erzählt er uns gleich. Bevor es aber in die Sendung geht, möchte ich mich natürlich noch bedanken bei Andreas Kunert, Martin Habel und Daniel Kessler, die diesen Podcast unterstützen. Wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, geht doch einfach mal auf hörfehler.org, dort findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und weil ich es in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe, gibt es diesmal die Empfehlung der Ausgabe schon im Vorhinein. Und zwar möchte ich empfehlen den und niemals vergessen Podcast. Die Macher Daniel und Sebastian könntet ihr vielleicht schon kennen vom Textilvergehen-Podcast, der sich ja bekanntlich mit dem ersten FC Union Berlin beschäftigt. Und so ist es dann auch in diesem Podcast, denn es geht um die Historie des ersten FC Union Berlin. Das Konzept sieht folgendermaßen aus, das wurde vom Zeitsprung-Podcast entliehen. Und so erzählt einer dem anderen eine Geschichte aus der Vergangenheit des ersten FC Union Berlin, von der der andere nichts weiß. Der stellt dann entsprechend Fragen dazu und so entwickelt sich daraus ein Gespräch, was durchaus interessante Aspekte zutage fördert, denn der 1. FC Union Berlin ist nicht nur eine Skandalnudel in der Vergangenheit gewesen, sondern ein Verein mit Irrungen und Wirrungen. So gibt es zum Beispiel eine Folge darüber, dass es auch im Westen der Republik einmal ein Union Berlin gab. Und noch mehrere diesesgleichen, von daher sei euch dieser Podcast wärmstens empfohlen, weil unterhaltsam und sehr, sehr spannend und ja, man kann noch was lernen dabei, ne? Insofern, das die Empfehlung der Ausgabe und nun geht's weiter mit Ausgabe 37. Viel Spaß! Grüß dich, Saro.
Guten Tag, hallo.
Genau, nimm uns mal mit in der Geschichte. Ich habe ja gerade erwähnt, eine unfassbare Geschichte, wie du zum Museumsdirektor gekommen bist oder geworden bist. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen oder die Hörer daran teilhaben lassen.
Ja, der Fußballclub Zürich, wie viele andere Schweizer Vereine, kümmert sich noch nicht so lange intensiv um seine Vergangenheit. Lange Zeit hat man das ein bisschen vernachlässigt und auch immer ein bisschen Objekte entsorgt und nicht aufbewahrt. Und etwa vor 10 Jahren hat das angefangen, auch in der Schweiz, ein bisschen später als in Deutschland und England, dass die Vereine, die größeren Sportvereine gemerkt haben, ja, wenn man die Geschichte beisammen hat, wenn man sich darum kümmert, dann ist das ja auch vorteilhaft für einen Sportverein. Es ist ein bisschen Marketing und man kann die Leute binden noch stärker an dem Verein. Und beim FC Zürich ist das stark verbunden, diese Entwicklung mit dem jetzigen Präsidenten, mit Ancilo Canepa. Ancilo Canepa hat den Verein übernommen 2006 und in seiner ersten Generalversammlung 2007 hat er da so eine Präsentation gehabt, eine PowerPoint-Präsentation über den Verein und was er sich vorstellt. Und die letzte Folie war so, ja, er hätte noch ein paar Ideen für den Verein. Und dann sagte er, er wolle die Frauenfußballabteilung vergrößern, wolle in den Kinderfußball investieren und er wolle die Geschichte des FC Zürich neu aufarbeiten. Er wolle ein Buch schreiben lassen, ein Museum eröffnen. Und wir saßen alle da in der Mitgliederversammlung und machten große Augen. Und dann kam aber der zweite Teil des Satzes und das ging dann so. Dann sagte er, sobald wir das Geld haben. Und der ganze Saal brach in Gelächter aus. Weil wir wussten ja noch nicht, wie wohlhabend war der neue Präsident und so, aber wir dachten jetzt, ja, er hat gute Ideen, aber also, sobald wir das Geld haben, das war 2006 nicht so vorhanden. Dann aber 2 Jahre später, auf wundersame Art und Weise, Qualifikation für die UEFA Champions League Gruppenphase des FC Zürich zum einzigen Mal, diese Milchkuh des europäischen Clubfußballs, Das bedeutete für den FC Zürich 2009 eine Budgetverdopplung von 20 auf 40 Millionen. Innerhalb von wenigen Wochen wusste man plötzlich, wir haben doppelt so viel Geld zur Verfügung. Und dann hat man tatsächlich auch diese nachhaltigen Ideen des Präsidenten umgesetzt. Man hat auch Geld natürlich in die erste Mannschaft gesteckt und so, aber man hat auch diese Ideen umgesetzt und Frauenfußball, Kinderfußball vergrößert und man hat sich zusammengesetzt und mit Leuten, die sich interessieren für die Geschichte. Und in diesem Moment habe ich mich gemeldet, zusammen mit meinem Freund Rees Metzger haben wir uns beim Präsidenten gemeldet und gesagt, ja, das interessiert uns. Wir haben früher, wie gesagt, schon in der Stadionkneipe, die wir geführt haben, Ausstellungen gemacht. Und wir sind Historiker, interessiert an, ich bin sogar Archivar selber, interessiert an alten Sachen. Und wir sind mit dem Präsidenten Canepa zusammengesessen und haben sehr schnell gemerkt, dass man sich findet. Er ist sehr begeistert von Sportgeschichte und hat gemerkt, ja, das klappt irgendwie. Ja, und so haben wir das war Dezember 07 wahrscheinlich, 09. Und dann hat 08, war Dezember 08 sogar. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr so genau. Egal. Hat er gesagt, schreibt mal ein Konzept und ich schaue für einen Raum. Und dann melde ich mich wieder im Januar. Und er hat sich dann schon im Januar gemeldet, aber im Januar ein Jahr später. Also es ist dann sehr viel Zeit vergangen. Er musste intern schauen, dass das durchkommt mit diesen Ideen und wir mussten ein bisschen lobbyieren über verschiedene Leute im Verein, die wir kennen. Und dann haben wir ihm irgendwann ein Konzept präsentiert und haben eine Sammlung angefangen. Der Verein hat nichts gesammelt, wirklich. Wir mussten das alles neu zusammentragen. Aber wir kamen an einen Punkt, wo wir dann eigentlich sagten, ja jetzt, wenn wir es umsetzen wollen, dann müsste der Verein jemanden anstellen. Wir müssten eine Stelle schaffen. Für ein Museum, Archiv. Und wir dachten eigentlich, jetzt ist der Moment, wo sie sagen, ja, sicher nicht, oder? Also das kostet dann zu viel, da eine Fixanstellung. Aber sie haben dann gesagt, ja, was braucht ihr? Wie viel Stellenprozent? Wie lange? Was auch immer? Und wer soll es machen? Und dann habe ich das dann umgesetzt. Da haben sie mich tatsächlich angestellt. Das war im Mai 2010, genau. Als ich diese Stelle angetreten habe, war es dann August. Ja, und dann haben wir das umgesetzt. Haben wir zuerst ein Buch geschrieben, ein neues Geschichtsbuch und dann ein Museum, das im März 2011 eröffnet hat.
Wie geht man sowas an, so ein Museum eröffnen? Hast du dich da vorher anderweitig orientiert oder ja, kundig gemacht?
Ja, wir haben uns kundig gemacht. Wir haben dann im 2010 eine Reise gemacht nach Deutschland, haben uns Fußballmuseen angeschaut, einige, und wir haben sie, ehrlich gesagt, alle nicht so interessant gefunden. Ich sage jetzt nicht welche.
Ich wollte gerade fragen.
Genau, aber wir haben einfach gemerkt, Fußball in einem Museum auszustellen, und das war ja unser Auftrag, das ist gar nicht so einfach. Es ist ehrlich gesagt, wird schnell ein bisschen langweilig, weil es ist einfach noch eine Vitrine, noch ein Wimpel, noch ein Trikot, noch ein Mannschaftsbild, noch ein Ticket. Es ist, vor allem wenn man es chronologisch erzählt, kann das ein bisschen öd werden, haben wir gemerkt. Wir haben dann Ausstellungen gesehen, die anders aufgebaut waren und das war uns sehr schnell klar, dass wir das machen wollten. Das waren thematische Ausstellungen, die nicht die Historie chronologisch erzählen, sondern Themen herausgreifen und diese Themen bearbeiten. Und das haben wir zum Beispiel gesehen auf der 100-Jahr-Ausstellung des FC St. Pauli 2010 in Hamburg, die uns sehr gefallen hat. Ich sage jetzt einfach die positiven Sachen. Das war wirklich super mit diesen 31 Schiffscontainern, die sie vor dem Stadion hatten, wo sie thematisch, es war auch mehr eine Kunstausstellung. Also wir haben, es hatte viele Elemente, die uns sehr gefallen haben. Und so sind wir dann daran und haben auch ein anderes Konzept gewählt. Wir haben eigentlich im Kopf immer gehabt, wir wollen ein Wohnzimmer machen, ein Wohnzimmer für den Verein. Nicht ein Museum, sondern eine Stube, eine gute Stube, wo man Veranstaltungen machen kann, wo Pressekonferenzen, Aperos, Schulprojekte stattfinden können, wo man sich treffen kann. Mehr ein Treffpunkt als ein Museum. Am Schluss wollte ich selber sogar, dass es gar nicht Museum heißen würde, sondern Wohnstube oder so oder irgendwie Wohnzimmer. Aber das hat dann der Präsident verhindert. Er hat gesagt, nein, nein, es soll schon noch Museum heißen, aber wir können euer Konzept umsetzen. Und so haben wir es dann gemacht. 7 Themenbereiche, noch an einem anderen Standort, als wir heute sind. Wir waren zuerst in Stadionnähe. 7 Themenbereiche. Aber das größte Problem war wirklich, dass wir keine Sammlung hatten. Also wir haben ein Jahr lang nur Objekte gesammelt. Wir haben Aufrufe gemacht in den Medien, bei ehemaligen Spielern, Fans, Funktionären, dass wir überhaupt Objekte brauchen, sonst können wir die historische Abteilung nicht aufbauen. Und das war sehr, sehr erfolgreich. Viele Spieler waren sehr froh, dass sich endlich jemand kümmert. Viele Fans waren froh, dass ihre Sammlungen oder ihre Programmhefte, die sie jahrzehntelang aufbewahrt haben, endlich einen Ort finden und nicht mehr im Keller sein müssen. Und so ist mittlerweile eine der größten Fußballsammlungen der Schweiz entstanden in den letzten fast 8-9 Jahren jetzt, wo wir sammeln.
Stimmt die Geschichte, dass es irgendwie mal so einen Tag gab, wo die Fans sich Souvenirs mitgeholt haben aus dem Stadion und du hast dir da ein paar Pokale aus der Geschäftsstelle mitgeholt?
Ja, die Geschichte stimmt. Ist natürlich hängt alles ein bisschen zusammen. Das Stadion Letzigrund, das alte Stadion Letzigrund, wurde 2006 abgebrochen. Es musste einem Neubau weichen. Für die Europameisterschaft 2008 wurde das Stadion neu gebaut. Und die Geschäftsstelle des FC Zürich war im alten Stadion Letzigrund und unsere Stadionkneipe auch, die wir dort hatten. Das war der Hauptrestaurationsbetrieb in der Haupttribüne, gehörte den Fans. Das muss, also das ist eine andere Geschichte, aber ist auch ziemlich undenkbar heutzutage. Wir haben dort diese Kneipe geführt und der FC Zürich war schon ein paar Monate vorher ausgezogen mit der Geschäftsstelle. Die hatten neue Räumlichkeiten gefunden und wir blieben bis ganz zum Schluss. Und irgendwann habe ich gemerkt, als ich mal oben war auf der ehemaligen Geschäftsstelle, dass sie gar nicht alles mitgenommen haben. Dass da noch Diplome an der Wand hingen und noch Pokale und noch Schubladen, die nicht geleert sind und so. Und der klassische Fall, wenn man umzieht, was man nicht will, das lässt man stehen und dann entsorgt es vielleicht dann jemand. Und dann gab es den einen Tag nach dem letzten Saisonspiel 2006, wo die Fans aufgerufen wurden, ihr könnt ins Stadion kommen, ihr dürft Rasen rausschneiden, ihr dürft eure Sitze mit nach Hause nehmen, ihr könnt alles mitnehmen, was noch da ist. Und ich und meine Freunde sind reingegangen und wir sind nicht auf die Sitze los, sondern wir sind in die Geschäftsstelle nach oben und haben angefangen, unsere Kisten zu füllen mit all den Sachen, die der FC Zürich nicht wollte. Und da gab es allerlei sehr, sehr schöne und sehr alte Dinge, die wir zu uns in den Keller nahmen und die dann dort ein paar Jahre darauf warteten, auf diese berühmte Jahressitzung, an der Herr Canepa sagte, er will jetzt die Geschichte neu aufarbeiten. Und dann wussten wir, hat sich's gelohnt, all diese Sachen noch ein paar Jahre aufzubewahren.
Weil du eben gesagt hast, es sollte kein Museum im klassischen Sinne sein und es ging euch nicht darum, weil Museen so langweilig wären. Das heißt, wenn ich jetzt zu euch zu Besuch kommen würde, würde ich nur thematische Ausstellungen zu Gesicht bekommen oder gibt es da schon so einen roten Faden durch die Räumlichkeiten?
Ja, also ich finde natürlich selber Museen nicht so langweilig. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie sie gemacht sind. Ich meinte nur, Fußball ausstellen ist nicht so einfach. Und Fußball ist eigentlich am schönsten im Stadion und wenn es live ist und nachher ist Fußball isoliert betrachtet einfach ein bisschen langweilig im Nachhinein. Deshalb, was immer wichtig ist und was in unserer Ausstellung wichtig ist, ist der Fußball dass man den Fußball in Kontakt setzt und in Verbindung zur Stadtgeschichte, zur Sozialgeschichte, zur Jugendkultur, zu alles, was rund um den Fußball läuft, ist eigentlich zusammen mit dem Sport wird es interessant. Aber der Sport isoliert betrachtet ist natürlich, muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, auch nicht so interessant, wenn es jetzt nicht um das Tor im Stadion geht. Bei uns gibt es einen ganz kleinen chronologischen Teil am Anfang mit den wichtigsten Pokalen, wo wir die Clubgeschichte ganz schnell doch durcherzählen für die Leute, die vorne in den Fanshop kommen, weil unser Museum ist zusammen mittlerweile mit dem Fanshop. Also es ist wie ein Eingang, dann kommst du in den Verkaufsladen des FC Zürich, wo du kannst Tickets und Shirts und alles kaufen. Und dort in diesem vorderen Teil hat es eine Chronologie mit den schönsten und wichtigsten Pokalen. Und dann kommt man hinten in den Museumsbereich, wo die thematischen Wände und thematischen Bereiche sind. Wir haben eine kleine Dauerausstellung und arbeiten bewusst mit jährlichen Sonderausstellungen, wo wir jedes Jahr ein Thema abarbeiten und zu diesem Thema dann auch Schulveranstaltungen machen können und sonstige Veranstaltungen. Also wir arbeiten mit dem Wechsel, weil das Publikum ist ja beschränkt. Also die sind nicht sehr viele Leute, die sich für ein Fußballmuseum in Zürich interessieren. Und deshalb müssen wir ihnen immer auch ein bisschen was Neues bieten, neue Aspekte untersuchen, was uns immer die Chance gibt, auch historisch noch ein bisschen tiefer reinzugehen und an den Themen zu arbeiten.
Gut, dann gehen wir auch mal historisch tiefer rein, würde ich sagen. Fußball in Zürich, wie hat das angefangen?
Fußball in Zürich hat angefangen, wie überall in der Schweiz, sehr, sehr früh, weil die Schweiz enge Verbindungen zu England hatte. Im Mitte und Ende des 19. Jahrhunderts war die Schweiz sehr beliebt bei den Engländern. Einerseits wegen den Bergen, die kamen gern zum Klettern und Skifahren. Andererseits wegen den Schulinstituten. Also es gab viele Internate in der Westschweiz, in der französischen Schweiz, die sehr beliebt waren bei reichen englischen Familien. Es gab die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich, die ETH, die bei englischen Studierenden sehr beliebt war. Und in Zürich hat das über die ETH angefangen, kann man sagen, dass da englische Studierende begonnen haben, kleine Vereine zu gründen. Die ersten Vereine waren wohl zuerst auch noch mit anderen Sportarten beschäftigt, nämlich mit Rudern. Und aus dem Ruderclub des Anglo-American Club zum Beispiel ist dann der Anglo-American Football Club herausgekommen, der erst, was die dann einiges später, das war vielleicht 1880er Jahre, und die wurden, der Anglo-American Football Club war dann auch der erste Schweizer Meister 1899. Und fast gleichzeitig entstand der andere Verein in Zürich, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Grasshopper Club Zürich, genau, 1886 entstand er auch durch englische Studierende. Und dann gab es eine Reihe ganz viele kleine Vereine, über die sehr wenig bekannt ist. Und 1893 ein nächster großer Verein, der FC Excelsior Zürich. Und aus dem FC Excelsior Zürich ist dann 1895, 96 der FC Zürich entstanden. Das sind so die drei großen Vereine.
Kannst du über diese Fusion zwischen Excelsior und dem FC Zürich noch ein bisschen was erzählen, weil was erstaunlich ist, zum einen der Name ist ja vom jüngeren Verein übernommen worden in dem Falle und die Clubfarben waren ja dann auch noch andere wie heutzutage.
Ja, das Ganze ist ein bisschen ist verworren, ist auch nicht so genau dokumentiert, leider unsere Gründungsgeschichte. Es tauchen immer wieder neue Dokumente auf, was es auch interessant macht. Und es ist so, dass der FC Excelsior 1893 auf den Plan kam, natürlich als Konkurrent zu den Grasshoppers, die schon ein paar Jahre vorher bestanden haben. Und das waren auch die ersten großen Stadtrivalenspiele, waren da Excelsior gegen Grasshoppers. Und dann gab es im Herbst 1895 gab es Streit innerhalb des FC Excelsior. Und einige Mitglieder sind ausgetreten, andere wurden ausgetreten. Und die haben dann zusammen einen neuen Verein gegründet und der hieß zunächst FC Turicum. Turicum ist der lateinische Stadtname der Stadt Zürich, so hieß die Stadt früher in der Römerzeit. Und der FC Turicum spielte 1896 eine untergeordnete Rolle, kam dann aber im Sommer noch Zuwachs von kleineren anderen Vereinen aus der Stadt. Das ist ein Fusionsclub in dem Sinn, dass viele kleine Clubs sich dem FC Zürich anschlossen, der FC Blackman zum Beispiel, über den gar nichts bekannt ist. Und dann im August 1896 kam die Umbenennung von FC Turicum zu FC Zürich. Und das erste Spiel des FC Zürich am 30. August 1896. Wichtige Treibfeder dabei war ein Herr namens Hans Gamper. Hans Gamper war schon Captain des FC Excelsior, ist dann aber mit seinen Kollegen ausgetreten, den ganz jungen Spielern des FC Excelsior ausgetreten und hat Turicum gegründet. Hans Gamper war der erste Captain des FC Zürich für ein Jahr bis 1897. Und dann ist er in die weite Welt hinausgegangen und hat dann 1899 unter anderem den FC Barcelona gegründet. Aber das ist eine komplett andere Geschichte. Ist einfach, unser Gründervater ging nachher raus und hat einen anderen heutzutage einigermaßen bekannt. Mitgegründet. Aber und ist die große Clublegende in Barcelona. Und 1898 dann gab es noch mehr Probleme bei Excelsior und dann hat sich der ganze FC Excelsior dem FC Zürich angeschlossen, zusammen mit kleineren Stadtvereinen und dann war es plötzlich eine riesige Organisation und der einzige existierende Verein. Also der FC Zürich hat sich langsam aufgebaut aus der Jungmannschaft und dann ist Excelsior zerfallen und übergetreten 1898 und dann gab es nur noch den FCZ und die Grasshoppers.
Weil du den Namen Hans Gamba jetzt schon erwähnt hast, ich hatte den jetzt auch notiert, weil für mich ist das, weil mich das halt auch interessieren würde, weiß man, warum der von der Schweiz nach Barcelona gegangen ist?
Ja, die Geschichte ist die, er war der Älteste dieser Gruppe von Zürchern im Verein und er war dann der Erste, der seine Berufslehre abgeschlossen hatte als Kaufmann. Und das war damals so üblich und heute auch noch, wenn man seine Schule und seine Lehre fertig hat, dann geht man auch mal ein bisschen auf die Lehr- und Wanderjahre, man geht ein bisschen ins Ausland zum Teil arbeiten oder auf Schulen, Sprachschule. Und er ging zuerst nach Lyon in Frankreich, 1897 im Herbst und hat dort ein bisschen gearbeitet und wollte auch Fußball spielen, aber es gab noch keinen Fußballclub. Dann hat er halt andere Sportarten betrieben, er war ein begeisterter Leichtathlet und er hat dann Rugby gespielt in Lyon. Kam zurück 1898 nochmals nach Zürich im Sommer und hat die Leichtathletik-Sektion des FC Zürich gegründet. Also das war dann sehr schnell ein polysportiver Verein. Und dann hat er nochmals ein Jobangebot von seinem Onkel in Barcelona. Und dann ging er nach Barcelona. Ich weiß nicht, wie lange er ursprünglich bleiben wollte, aber er blieb dann dort hangen bis zu seinem Freitod 1930 und wurde die große Legende. In Katalanien kennt ihn jedes Kind. Er ist der Übervater des FC Barcelona eigentlich geworden dann, weil es war seine Idee, den Verein zu gründen 1899 per Zeitungsinserat. Und er war erster Captain auch dort und Präsident und hat ein Stadion gebaut und nochmals Präsident und wie die Geschichte so geht. Ja.
Wir waren ja bei der Frühphase. Ich habe jede Menge Vereine notiert, wobei ich nicht weiß oder ich konnte nicht bei allen nachvollziehen, wie weit die da wirklich schon um 1900 oder so Fußball gespielt haben. Aber so in der Regel waren sie in den höheren Ligen dabei. Da sind zum Beispiel so ein Verein wie Red Star Zürich oder die Blue Stars Zürich. Also da sind das so Vereine. Also die A würde mich interessieren, bei Red Star Zürich hat das was mit Red Star Paris zu tun, weil das sieht auch vom Vereinslogo oder vom Wappen her recht ähnlich aus?
Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Der FC Blue Stars ist meiner Meinung nach noch älter. FC Blue Stars von 1898. Die Red Stars sind von 1905 gegründet und dann gab es noch einen anderen Verein, der einigermaßen groß wurde, der hieß Young Fellows. Ich wüsste jetzt nichts von der Verbindung. Es sind sicher viele Schweizer, die in Paris dann gespielt haben. Wir haben zum Teil auch Sachen in Nachlässen bekommen von Schweizern, die zuerst hier gespielt haben und dann in Paris. Die Geschichte von Hans Gamper ist eine sehr, sehr typische und exemplarische Geschichte, weil der Fußball zuerst in der Schweiz war, eigentlich von England aus sich in der Schweiz verbreitet hat und von hier dann wie ein Brückenkopf die Schweiz gewirkt hat und in ganz vielen Ländern wurden von Schweizern dann Vereine gegründet, mit Inter Mailand, mit Napoli, mit irgendwie in Deutschland Vereinen, mit Benzemann, der zuerst in der Schweiz gelehrt hat und dann nach Deutschland kam und dort viele Vereine gegründet hat und in Frankreich. Von dem her also kann die Verbindung mit Paris schon sein. Es gab noch viele kleine Vereine, über die man wirklich, wie vorher gesagt, nichts weiß. Also da Fortuna und Blackman und da ist einfach, gibt es, man weiß nicht, wo suchen in den Archiven. Also es gibt sehr selten, dann gibt es in den Zeitungen erste Matchtelegramme, aber dann stehen keine Namen und es ist wie Sportgeschichte in der Schweiz, hat nicht so eine lange Tradition. Und das macht es auch spannend. Es hat noch viele offene Felder, gerade in dieser Zeit. Vor 1900 ist in Basel ein bisschen besser erforscht. Dort gibt es diese gute Untersuchung der FC Basel, die Frühzeit des FC Basel von Hans-Dieter Gerber, der wirklich auch Personenrecherchen gemacht hat. Und das war dann wirklich eine historische Masterarbeit. Also, das würde sich auch in Zürich mal lohnen, all diesen Spuren noch viel genauer nachzugehen.
Eine Spur ist der Uto-Grund, habe ich gelernt. Das wusste ich vorher nicht. Ich dachte immer, der letzte Grund wäre so das, wo der FCZ zu Hause war. Aber da gab es wohl diesen Uto-Grund als erstes Stadion. Kannst du ein bisschen was zu diesem Platz erzählen, wie man dazu gekommen ist vielleicht auch?
Ja, also der FC Zürich hat eigentlich immer auf der gleichen Seite der Stadt gespielt, innerhalb den gleichen 500 Metern, wenn man so will. Und angefangen hat das 1896 bei der Gründung in einem Velodrom, also in einer Velorennbahn,
Radrennbahn, ja.
Radrennbahn, genau. Die hieß Rennbahn Hardau und war an der Badener Straße, wie der letzte Grund jetzt auch an der Badener Straße ist, sehr nahe vom Stadion. Und dann hat man gespielt bis 1911. Die Radrennbahn kam in eine Krise, es wurden die Steherrennen verboten zum Beispiel, weil es zu viele Unfälle gab, die Kurven waren zu steil, dann durften keine Motorräder mehr rein und es kam kein Publikum mehr. Und in Zürich wurde eine neue Radrennbahn gebaut, in Oerlikon, einem völlig anderen Quartier. Und dann stand diese Radrennbahn zum Verkauf und wurde dem FC Zürich angeboten, aber der FC Zürich hat 1911 entschieden, nein, wir bauen unser eigenes Stadion. Und da haben sie zum ersten Mal ein eigenes Stadion gebaut, nämlich den Sportplatz Utogrund, nicht weit vom Albisriederplatz, wo die Rennbahn stand, aber nicht mehr auf Stadtgebiet. Das war dann außerhalb der Stadt Zürich, direkt nach der Grenze, auf dem Gemeindegebiet von Albisrieden. Und 1912 wurde das eröffnet, das Utogrund, und hat eine bewegte Geschichte dann in der kurzen Zeit, als es vom FC Zürich benutzt wurde, nämlich nur 12, 13 Jahre, fand dort immerhin ein sehr bekanntes Länderspiel statt, Schweiz-Deutschland 1920, das sogenannte Boykott-Länderspiel oder eins dieser Spiele. Es war ja immer so, dass wenn Deutschland mal wieder nicht mitspielen durfte, in den europäischen Vereinswettbewerben oder auch in überhaupt irgendwie halt ein Bann wegen dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg auf den deutschen Mannschaften lag, waren immer die Schweizer Teams die Ersten, die diesen Bann gebrochen haben, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war dann 1920 eigentlich verboten, gegen Deutschland zu spielen. Und da haben sich aber die Schweizer drüber hinweggesetzt. Es gab Streit in der schweizerischen im Fußballverband auch, weil die Westschweizer wollten nicht spielen, die Französisch sprechenden, und die Deutschschweizer schon. Und sehr bekannt, sehr viele Leute auch bei diesem Länderspiel. Aber es war völlig auf der grünen Wiese außerhalb der Stadt. Es gab fast nichts dort. Es war Bauerngebiet. Und der FC Zürich hat dann dort gespielt, hat eine Stadiongenossenschaft gegründet, um das wurde wirklich so selber betrieben, selber gebaut. Aber der Verein wuchs so schnell, dann Ende der 10er, Anfang der 20er Jahre mit den Sektionen Leichtathletik. Da gab es irgendwie Rudern, Boxen, Tennis, Tischtennis, Landhockey. Also es gab fast nichts, Schach, Pingpong. Es gab fast nichts, was es nicht unter dem Namen FC Zürich gab. Der Verein wuchs so schnell, und vor allem die Leichtathleten wurden so groß, dass die Bahn und das Stadion ihren Ansprüchen nicht mehr genügte. Und sie wollten ein neues Stadion mit einer richtigen Leichtathletikbahn, einer 400-Meter-Bahn. Und sie haben dann mit der Stadt einen Landabtausch gemacht, haben gesagt, ja, wir brauchen ein neues Stück Land, haben das bekommen im Letzigrund, wieder an der gleichen Straße, einfach runter Richtung, also zwischen Letzigraben und Badener Straße, war auch auf der grünen Wiese. Und die Leichtathletik-Sektion des FC Zürich hat dieses Stadion in eigener Regie geplant, gebaut, umgesetzt. Also es war ein Architekt dabei, natürlich ein Leichtathlet, ein Baumeister, der eine Firma hatte, und ein paar Maurer. Und es waren ja sowieso alles Amateure. Also das Stadion wurde von Clubmitgliedern der Leichtathletik-Sektion geplant und erbaut. Und 1925 dann der erste Letzigrund eröffnet. Und der Utogrund ging dann im Abtausch an die Stadt Zürich über. Und wurde dann neu gebaut und seither als Schulsportanlage und für Breitensport und kleinere Vereine genutzt. Und der letzte Grund ist jetzt seit 94 Jahren dann das Heimstadion des FC Zürich.
Du hast das gerade so schön erwähnt, dass dieser Breitensportverein, der er ja damals noch war, dieses Stadion gebaut hat. Jetzt kann man halt auch nachlesen, in den 30ern war das dann aber auch der Grund, warum der Breitensportverein mehr oder weniger kaputt gegangen ist, da das Stadion ja scheinbar aus Geldmangel an die Stadt dann verkauft werden musste. Und die Abteilung scheinbar darüber dermaßen im Zorn, keine Ahnung, vermute ich mal jetzt so, war, dass man sich da abgelöst, also abgetrennt hat vom FC Zürich?
Ja, es gab ein also das Stadion war natürlich, es war groß, war eine der schönsten Sportanlagen der Schweiz, wenn man in Zeitungen glauben will. 1925 eröffnet, fanden dann auch gleich die Länderspiele dort statt, 27, 29 und 30. Aber 1929 gab es eine Stadionkatastrophe, wenn man so will, und die Holztribüne, die ursprüngliche, brannte nach vier Jahren ihres Bestehens, brannte sie nieder. Im November 1929 brannte die Holztribüne. Das Spiel, was gerade im Gang war, wurde noch fertig gespielt. Also man sieht dann, es gibt so Bilder, wo hinten das Stadion brennt und vorne wird noch gespielt und so. Der FC Zürich drängte auf einen schnellen Neubau und baute eine Betontribüne diesmal, sehr schlau. Die wurde 1930 eröffnet. Die stand dann auch viel länger, für knapp 50 Jahre von 1930 an. Aber die war sehr teuer und man hat sich verschuldet. Und dann kam die Weltwirtschaftskrise 1930, 31 mit voller Wucht, traf sie auch die Schweiz. Und man konnte nicht mehr zurückzahlen. Man hatte Geldprobleme, der Verein war irgendwie schlecht strukturiert. Und all die Sektionen wie Rudern, Leichtathletik, Boxen, denen wurde das irgendwann zu blöd. Die sagten, ja, dachten sich, es ist vielleicht sicherer, wir gründen unsere eigenen Vereine und verkaufen das Stadion. Dann gab es Streit und die Vereine, die Sektionen gliederten sich alle aus Anfang der 30er Jahre. Es wurde der Leichtathletik-Club Zürich gegründet, der Box-Club Zürich, der Ruder-Club Zürich. Vereine, die alle heute noch existieren, was für uns natürlich super ist, weil wir haben dann die Gewissheit, dass wir einen viel größeren Einfluss auf die Sportgeschichte der Stadt hatten mit unserer Organisation, als man gemeinhin denkt. Das ist nicht so allgemein gut, dass die alle aus dem FC Zürich heraus entstanden sind. Das ist auch der größte Leichtathletikclub der Schweiz zum Beispiel, den es heute noch gibt. Und dann 1935, 1936 die letzte Option. Fußballclub stand alleine da, es ging sportlich sehr schlecht, man war in der zweiten Liga sehr lange. Die letzte Chance war, um den Verein zu retten, war das Stadion Letzigrund der Stadt Zürich zu verkaufen für einen Spottpreis von 50.000 Franken. So wurde die Fußballsektion gerettet und der FC Zürich, aber seitdem ist das die städtische Sportanlage Letzigrund. Und dann haben eigentlich all diese Stadionprobleme in Zürich angefangen, die wir heute noch haben, weil die Stadt Zürich dann ein Stadion an der Backe hatte, was sie eigentlich gar nicht wollte. Und dann das immer musste vermieten und erneuern und neu bauen. Und es wurde dann irgendwann sehr teuer. Und sehr lange war das Stadion gut für Fußball und für Leichtathletik. Auch, weil es gab wie keine Begrenzungen, also zum Beispiel die Zuschauer durften ja bis zum Spielfeldrand sitzen, noch in den 60er Jahren, Anfang 70er Jahre gibt es Bilder, wo alle Jugendlichen sitzen auf dieser Laufbahn und dann fällt ein Tor und dann rennen alle aufs Spielfeld. Also es gab diese Grenze noch nicht zwischen Zuschauerraum und Spielfeld. Deshalb wurde es auch nicht als Problem empfunden, dass das Stadion eine Laufbahn hat. Dann kamen diese Zäune, die Zuschauer hinter die Zäune in den 70er Jahren, dann kam die Sektorentrennung, was wieder ein anderes Problem ist. Aber irgendwann kam das Gefühl auf, in Zürich ja in einem Leichtathletikstadion Fußball zu schauen, ist nicht so toll. Wir brauchen noch ein eigenes, separates Fußballstadion. Und über das neue Fußballstadion, ein zusätzliches Stadion, hat man jetzt sehr, sehr lange politisch gekämpft und hat es jetzt erreicht, vor 2 Monaten oder so war die Abstimmung, dass man endlich im dritten oder vierten Anlauf zusätzlich noch ein Fußballstadion baut, zusätzlich zum Leichtathletikstadion hier in Zürich.
Da musst du uns jetzt noch ein kleines bisschen mitnehmen. Also ich war mal irgendwann in Zürich, habe da ein Fußballspiel gesehen vom FC Zürich gegen Aston Villa. Allerdings im Stadion der Grasshoppers hat das stattgefunden, ja, genau. Weil im letzten Grund irgendeine Veranstaltung war von den Zeugen Jehovas oder sowas. Genau. Und ja, da würde mich interessieren, zum einen habe ich jetzt in der Recherche festgestellt, scheinbar, du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass der letzte Grund neu gebaut wurde, also renoviert wurde.
Komplett neu gebaut, ja.
Ist der charismatische Stil damit auch verloren gegangen von den Tribünendächern?
Ja, es ist natürlich ein anderes Stadion. Es wurde komplett abgerissen und neu gebaut. Das Lustige früher war ja, dass es so ein sechseckiges Format hatte, wo die Ecken höher waren als die Mitte. Also auch in der Fankurve, da ging es in der Mitte, war es tief und dann ging es in die Ecke hoch. eine sehr komische Architektur, die wiederum ihre eigene Geschichte hat, weil das Projekt wurde übernommen von einem Projekt, was nicht realisiert wurde für die Weltmeisterschaft 1954. Wollte Zürich ein achteckiges, das Oktagon, ein achteckiges Riesenstadion für 60.000 Zuschauer bauen vor der Stadt. Aber schon damals haben die Stadtbürger das abgelehnt, 1953, und man musste kurzfristig im Harturm, im Stadion der Grasshoppers, etwas improvisieren mit so zusammengesetzten Tribünen und hat dann doch noch drei Vorrundenspiele der WM54 nach Zürich geholt. So. Aber das letzte Grund musste neu gebaut werden nach der Weltmeisterschaft 54 und man gab einfach dem gleichen Architekt, der dieses Achteck gebaut hatte, den Auftrag. Und der hat sich's einfach gemacht, hat einfach zwei Ecken rausgeschnitten und ein sechseckiges Stadion präsentiert für den letzten Grund, was eigentlich genau gleich aussah wie das Achteck, was er vor der Stadt draußen geplant hatte. Einfach nur noch für 30.000 Zuschauer mit zwei Ecken weniger. Wurde dann ausgebaut, mehrfach, war ein typisches Patchwork-Stadion, wo immer was dazu kam. Und 2006 war es eine alte Betonschüssel, also so ein bisschen wie das Stadion von Anderlecht oder so, also so zusammengesetzt und immer ein bisschen erweitert und so einfach viel Beton. Und dann hat man es ersetzt durch ein sehr modernes, architektonisch sehr gelungenes Stadion. Aber es hat halt immer noch diese Leichtathletiklaufbahn und das stört jetzt so viele Leute mittlerweile. Sonst wäre es eigentlich ein gutes Stadion. Es hat sehr viel Platz, hat einen großen Umgang, wo man sich bewegen kann. Es ist eigentlich schon gelungen. Es ist vielleicht nicht genügend steil, aber jetzt wird es mal sehen, für was es dann noch gebraucht wird, wenn kein Fußball mehr dort stattfindet. Das ist, steht noch ein bisschen in den Sternen.
Das ist sowieso so eine erstaunliche Frage, weil im Moment spielen ja dann scheinbar beide Züricher Vereine eben in diesem Stadion, weil der Hartturm ist ja auch abgerissen worden.
Genau.
Und jetzt habe ich gelesen, gab es ja diese Pläne für dieses neue Superstadion, wo ich dann gelesen habe, da wurden zwei Türme geplant, die irgendwie so als Büroräume dann vermietet werden sollen, um da so ein bisschen die Kosten wieder einzuholen.
Ja, das kommt jetzt, das ist durch, ja, das kommt jetzt, das sollte umgesetzt werden eigentlich, ja.
Okay, aber das ist ja eigentlich das Gelände der Grasshoppers, also die Heimat der Grasshoppers.
Genau, auf dem alten Grasshoppersplatz beim Harturm, wo jetzt seit 12 Jahren nichts mehr steht, war immer geplant, wieder ein Stadion zu bauen. Deshalb wurde ja das alte abgebrochen, aber die ersten zwei Abstimmungen und die ersten zwei Projekte scheiterten und jetzt das dritte nach 12 Jahren ist jetzt durchgekommen und dann werden beide Vereine irgendwann drüben spielen in ihrem neuen gemeinsamen Fußballstadion auf dem alten Grasshoppersplatz. Ja.
Und wie sieht man das dann so beim FC Zürich? Also man muss ja dann jedes Mal über die Gleisen laufen.
Ja, das wird ungewohnt, aber schlussendlich, ich glaube, es ist die Fußballromantiker wie ich, die trauern dann vielleicht dem letzten Grund und der ganzen Umgebung vor allem noch ein bisschen nach. Aber man gewöhnt sich dann schnell dran, wenn das Stadion gut gemacht ist. Es wird eine sehr steile Fankurve geben, eine einrangige Fankurve, so wie Dortmund, so ein bisschen einfach ohne Oberrang. Es wird klein, fein, die Clubs können es selber vermarkten, es ist sicher modern. Es ist schon der richtige Weg. Ja, es wird halt ein neues Erlebnis und es müssen ja dann nur noch die gehen, die wollen. Also man zwingt ja niemanden, dann noch die Spiele anzuschauen. Ich selber werde sicher, wie gesagt, alles rund ums Stadion vermissen, weil der letzte Grund ist mittlerweile so ein bisschen ein englisches Stadion geworden, ist mitten im Wohnquartier, also die Stadt ist dann mal nach draußen gewachsen und mittlerweile hat es viele Kneipen rundherum. Es hat eine lange traditionelle Verbindung zu diesen Kneipen rundherum, zum FC Zürich. Viele gehörten noch ehemaligen Fußballern und man kann vor und nach dem Spiel sehr viel Bier trinken und sehr viel gute Zeit verbringen. Und das gehört für mich auch zum Stadionbesuch. Und das wird am neuen Ort schwierig, weil es ist in einem, ja, sagen wir mal, ein bisschen sterilen Umfeld, so neue Business Town und da muss noch was wachsen dann, bis das wieder so schön wird.
Wenn du den FC Zürich und sein Umfeld oder das Stadionumfeld schon so beschreibst, nimm uns mal so ein bisschen mit. Was ist denn der FC Zürich für ein Verein? Also ein Arbeiterverein, haben wir schon festgestellt, fällt eher raus. Aber was ist so das Umfeld, der Stadtteil? Ja, was ist so die, wofür man macht man den FC Zürich heute so berühmt? Also wenn ich zu dir komme und sage, was ist der FC Zürich? Was würdest du mir da so antworten?
Ja, die landläufige Antwort ist, tatsächlich, wir sind der Arbeiterverein, meinen alle, und der Grasshoppers ist der Bonzenclub, also der Verein für die Reichen. Ob das so stimmt, das lässt sich nicht genau sagen. Eine zweite Übernahme unseres Vereins ist der Stadtclub. Das kam schon sehr früh auf, dass der FC Zürich den Namen Stadtclub bekam. Die Grasshoppers heißen nicht Landclub, aber man könnte es mittlerweile ein bisschen so sehen. Es ist, wie ist das entstanden? Wahrscheinlich, weil der FC Zürich ein Fusionsclub war, hatte er sehr früh Mitglieder aus der ganzen Stadt, aus allen Bereichen der Stadt, aus allen Schichten. Reiche, Arme, Arbeiter, mit der Zeit auch dann. Und zwar so ein Verein für, so ein Sammelbecken für alle. Und der Grasshopper Club war immer ein bisschen exklusiver, hatte immer nur Mitglieder vor allem von einer Seite der Stadt in der Frühzeit, ein bisschen der reiche, die reiche Ecke. Dann gab es ein paar unschöne Geschichten, dass bis in die 70er Jahre das ein ziemlich antisemitischer Verein war und keine jüdischen Mitglieder aufnahm bis 1977. Und das sind alles Geschichten, die zusammenspielen und eigentlich dann irgendwann damit dahin führen, dass gesagt wurde, der FC Zürich sei der Arbeiterverein. Ob das so stimmt, wird heute von mir und anderen, die sich historisch damit beschäftigen, ein bisschen bezweifelt. Ein Arbeitersport wurde das ja sowieso erst in den 20er Jahren. Also, weil dann hatten die Arbeiter auch erst wirklich Zeit, irgendwie die Fußballspiele anzuschauen. Und es hat vielleicht damit zu tun, dass der FC Zürich in den 60er, 70er Jahren seine allergrößte Zeit hatte und dann hatte sehr viele italienische Einwanderer in Zürich und die wurden alle Fan des FC Zürich und es hat schon eine gewisse Schicht dann angezogen durch den Erfolg. Heutzutage ist es ist immer noch gleich, der FC Zürich ist offen für alle, es ist ein offener Verein, er schließt niemanden aus und das macht sehr viel aus von diesem Club, glaube ich.
Ja. Das wäre so die Frage gewesen, wenn du das schon so erwähnst. Wenn man sich so die Zuschauerschnitt anschaut, dann ist der FC Zürich ja weitaus der beliebtere Verein von den beiden, wenngleich die Grasshoppers eigentlich der erfolgreichere sind, wenn man nach den Titeln geht.
Ja, das ist interessant. Das ist aber eine Entwicklung, die vielleicht auch damit zu tun hat, dass in den 60er, 70er Jahren, als dieser Sport ja wirklich populär wurde, ein Zuschauersport wurde, dass in dieser Zeit der FC Zürich so erfolgreich war und die Grasshoppers 20 Jahre lang nicht so erfolgreich. Und mit dem Erfolg kommen halt die Zuschauer und das Stadion war zwar nicht immer voll, die Leute erzählen immer, das Stadion war früher immer voll und so in den 60er, 70er Jahren, aber die Zuschauerbewegungen sind ähnlich wie heute. Es ist der Zürcher Zuschauer, die Zürcher Zuschauerin ist immer, das zeigt immer das gleiche Verhalten. Zu den 4-5 großen Spielen im Jahr kommen viele Leute. Und die Fanbasis, die eigentliche, die zu jedem Spiel kommt, ist aber immer so zwischen 5.000 und 8.000. Das war in den 70er Jahren so und das ist heute so, dass einfach die großen Spiele ziehen die Leute in Massen an, aber wirklich ja, so Saisonkarten haben wir dann 6.000, die wir verkaufen. Also ist dann auch nicht so viel für so eine Millionenstadt, wie man sich mittlerweile sieht. Also die Stadt hat nur eine 500.000 Einwohner, aber mit dem Umland ist es dann 1 Million mit dem Einzugsgebiet.
Ja, ich habe da eine schöne. Erzähl. Ja,
nur noch schnell zu den Zuschauerzahlen. Der FC Zürich hatte dann 20 sehr schlechte Jahre in den 80er, 90er Jahren und da gab es also schon auch Heimspiele mit 500 Zuschauern und so. Also, das muss man sich keine Illusionen machen, vor allem in der zweiten Liga dann. Und seit 2006 aber, wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, auf diese wundersame Wiederauferstehung, biblisch gesprochen, des Vereins in diesem wunderbaren Spiel in der 93. Minute in Basel. Erzähle ich dann noch in allen Farben später. Seit dieser Wiederauferstehung ist man einfach wieder ein erfolgreicher Club. Man hat seit 2005 viermal den Schweizer Pokalwettbewerb gewonnen und dreimal die Meisterschaft. Das sind 7 Titel in 13 Jahren. Das ist mit Abstand der zweitbeste Wert. Natürlich, der FC Basel ist oben aus, aber dann kommt der FC Zürich und dann kommt lange niemand. Also man hat eine sehr, sehr erfolgreiche Phase seit dieser Präsidentschaft von Ancilo Canepa. Und man hat eine gute Jugendarbeit und das bindet die Leute. Wir haben wirklich etwa doppelt so viele Leute wie der Grasshopper Club im Stadion. Aber es ist trotzdem nicht viel. Wir haben trotzdem nur 10.000 im Schnitt. Also das Stadion hätte noch dreimal so viel Platz, oder? Zweimal so viel.
Ich hatte da gelesen gestern einen schönen Zeitungsartikel, auch glaube ich aus den 60er oder 70er Jahren war das, mit einem Sponsor oder der Präsident des Vereins hatte irgendwie gute Kontakte in die Tabakindustrie, dass man da Zigarettenschachteln kaufen konnte von einer bestimmten Marke und mit denen konnte man dann halt, wenn man die vorgezeigt hat, ins Stadion gehen, um Zuschauer zu locken.
Ja, der Präsident damals hieß Eddie Nageli und Eddie Nageli war der Präsident, der den FC Zürich groß gemacht hat. Der wurde 1957 Präsident des FC Zürich und der FC Zürich war bis in die 50er Jahre, während den ersten 60, 70 Jahren seines Bestehens, ein sehr, sehr, sehr erfolgloser Fußballverein. Aber Nageli kam und er sagte, ich will das ändern und seine Arbeit war, er hatte eine Tabakwarenverkaufskette, so eine Kioskkette in Zürich, die hieß Tabakfass Nageli, wo man allerlei Raucherwaren kaufen konnte und das war natürlich für ihn, er hatte nicht viel Geld, aber er hatte diese Geschäfte und versuchte das optimal zu kombinieren, unter anderem war der ganze Vorverkauf für die Spiele war immer in seinen Läden. Und dann hat er das eben umgekehrt auch kombiniert, indem in den 70er Jahren gab es gewisse Spiele, wo man mit Zigarettenpäckchen der richtigen Marke gab es dann am Eingang im letzten Grund Ermäßigung oder sogar Gratis-Eintritte für das Spiel. Und so versuchte er einfach seine zwei Bereiche, seine Tabakgeschäfte und seinen Fußballclub optimal miteinander in Verbindung zu bringen. Eine sehr legendäre Figur in Zürich. Er hat dann eben die große goldene Ära geprägt. Ab 1963 bis 1976, das waren dann noch erfolgreicher als jetzt, in 13 Jahren waren das 6 Meistertitel und 5 Pokalsiege und zusammen mit dem FC Basel diese Zeit, 60er, 70er Jahre, sehr geprägt. Dort ist auch die alte Rivalität entstanden zwischen diesen beiden Vereinen.
Ja, genau. Was ist denn das Derby für den FC Zürich? Ist es das dann eher mit Basel oder ist es das Stadtderby?
Nein, also Derby, es gibt nur ein Derby. Ich sage immer, Hauptsache Derby-Sieg, oder? Also, wenn wir gegen GC gewinnen, dann ist alles andere ein bisschen egal, oder? Dann ist die Saison schon wieder gerettet, oder? Bis zum nächsten Derby ist alles wieder gut, oder? Also, deshalb läuft es gut. Wir haben schon 2 Derbys gewonnen, diese Saison. Beide gewonnen. 2x2:0, wenn es mir recht ist. Und gegen Basel, das ist so, ist auch nett, aber es ist halt nur gegen Basel. Das ist nicht so wichtig für uns. Ich glaube, das stört die Basler natürlich ein bisschen auch. Das ist gar nicht so wichtig. Ich zumindest.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, in Basel sieht man das ein bisschen anders.
Ja, es ist klar, weil sie haben keine Stadtrivalen, also sie haben schon andere Vereine, die auch einigermaßen groß waren, vor allem in der Frühzeit mit den Old Boys und mit Nordstern. Aber es ist eine spezielle Situation in Zürich, dass wir 2 Vereine haben, die einigermaßen auf Augenhöhe spielen und immer gespielt haben und das macht schon Spaß. Also das macht die Fußballstadt Zürich schon aus. Auch wenn ich natürlich schon hoffe, dass der Grasshopper Club jetzt endlich mal absteigt diese Saison. Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Sogar.
Aber wenn man so die Medienlandschaft verfolgt in Zürich, dann ist da ja ein Anspruchsdenken schon sehr hoch formuliert. Ne? Also da ist dann schon so die Rede, dass der Titel, also die Meisterschaft traditionell nach Zürich gehört und länger wie 9 Jahre und so darf das nicht passieren. Also da ist ein ziemlich hohes Anspruchsdenken in der Stadt. Kann das sein?
Ja, das kann schon sein, aber also davon hat man sich, glaube ich, schon verabschiedet. Jetzt nach irgendwie 8 Jahren FC Basel und einem Jahr Young Boys Bern.
Ja, das war so die Überschrift. Irgendwie so, das gab es seit 100 Jahren nicht mehr. Wobei die 100 Jahre davor gab es wahrscheinlich bloß die Meisterschaften. Also sprich, das gab es noch nie so, dass 9 Jahre am Stück kein Titel nach Zürich kam.
Ja, genau. Der FC Zürich, wie gesagt, ist seit 2003 war das die einzige Mannschaft, die neben Basel noch Meister wurde. Also war Basel 12-mal, Zürich 3-mal und jetzt 1-mal Young Boys Bern. Aber der FC Zürich hat das ein bisschen durchbrochen noch. Seit 2006, aber eigentlich war es nur noch Basel, seit sie das große Geld da bekommen haben und den Jackpot gewonnen mit ihrer Präsidentin und haben sie gut gewirtschaftet und viel Champions League Geld geholt und dann konnte man das nicht mehr einholen für eine Weile, das war dann doch ging das zu schnell. Das Selbstverständnis natürlich, die Grasshoppers, sie sind Rekordmeister, Rekord-Cup-Sieger, also sie sind eigentlich historisch gesehen der größte Verein, aber sie haben wirklich eine schlechte Phase. Seit 15 Jahren haben sie einen Titel geholt und es läuft ihnen nicht so. Und Ja, ist auch instabil. Also in der Zeit, wo unser Präsident jetzt hier ist, seit 2006, Angelo Canepa, Präsident des FC Zürich. Sehr typisch übrigens, dass die Präsidenten immer ziemlich lang bleiben beim FCZ. Gab es bei den Grasshoppers, ich glaube, 7 verschiedene Präsidenten. Also das ist einfach sie haben eine sehr instabile Phase. Sehr viel Wechsel, sehr viel Umorganisationen. Also mal sehen eben. Ich denke, es endet jetzt dann mit einem Abstieg und dann mal schauen. Ja.
Ich habe gelernt in der Folge mit Florian über den FC Basel, dass Schweizer Vereine scheinbar sehr über ihre Zuschauereinnahmen, also von den Zuschauereinnahmen leben. Also die machen schon noch einen großen Prozentteil aus im Vergleich zu Deutschland wahrscheinlich. Woran liegt das? Also ist die Werbeindustrie nicht so da oder gibt das Fernsehen halt nur bedingt Geld? Was sind so die Ursachen?
Sehr wenig Fernsehgelder. Das ist auch, was unser Präsident und alle Vereine immer beklagen, dass das hat nie stattgefunden mit dieser Explosion der Fernsehgelder wie in anderen Ländern. Also es ist liegt sehr wenig zur Verfügung. Und dann hat man auch tiefe Zuschauerzahlen. Also die meisten Vereine schaffen es nicht, ihr Stadion zu 3/4 zu füllen zum Beispiel oder so. Es ist sehr schwer zu finanzieren, Schweizer Fußball. Deshalb haben einige Vereine, auch der FC Zürich, seit 10 Jahren auch viel in die 20 Jahren viel und vermehrt in die Ausbildung investiert, weil sie gesehen haben, das ist noch ein Geschäftsmodell, dass man junge Spieler seriös ausbildet und dann mit gutem Gewinn ins Ausland verkauft. Jetzt, wo diese Preise immer mehr explodieren, wird dieses Geschäftsmodell vielleicht noch lukrativer. Und der FC Zürich hat eine gute Academy, eine gute Jugendausbildung. Der FC Basel auch, andere Vereine auch. Das ist eigentlich das Hauptstandbein, würde ich sagen. Mittlerweile sind die Jungen. Man spielt mit jungen Mannschaften, mit jungen Spielern und versucht, die dann schnell rauszubringen und zu verkaufen. Ja.
Das ist aber auch eins der Argumente für das neue Stadion gewesen. Vor allen Dingen von eurem Präsidenten her, mit dieser von wegen die Aussicht auf halt mehr Finanzkraft, wenn das neue Stadion da ist. Was macht dann den Unterschied? Ich meine, also verspricht man sich, dass ein neues Stadion mehr neue Zuschauerschichten erschließt? Oder?
Ja, einerseits sicherlich das. Man erhofft sich wie immer, wenn ein neues Stadion gebaut wird, einen kleinen Schub. Aber es geht vor allem auch darum, dass seit das Stadion letzten Grund der Stadt Zürich gehört, ist man nur noch Mieter. Man ist eingemietet im Stadion. Man kommt rein am Sonntagmittag, bekommt den Schlüssel, am Abend geht man wieder raus. Unter der Woche hat man nichts mehr dort, keine Geschäftsstelle, keine Trainingsmöglichkeiten. Und man zahlt noch relativ viel Miete. Da glaube ich, im 7-stelligen Bereich pro Jahr muss man der Stadt Zürich Miete zahlen für die Benutzung des Stadions. Nachher gehört einem das Stadion selber. Es wird eine Gesellschaft gegründet. Grasshopper Club und der FC Zürich bekommen je 49% dieser Stadiongesellschaft und dann gibt es noch einen neutralen Beisitzer, der 2% bekommt und das kann man das ganze Stadion selber vermarkten. Man kann die Bierverträge selber abschließen, das Catering, man kann die Werbung, es ist einfach, da erhofft man sich schon ein paar Millionen mehr pro Jahr, allein wegen der Vermarktung des Stadionnamens, alles. Und das wird funktionieren. Mit den Zuschauern funktioniert es in Zürich nur, wenn man Erfolg hat. Also man muss dann noch schnell ein bisschen Erfolg haben im richtigen Moment. Aber das ja, könnte ja sein. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Ja. Aber, also es kann funktionieren und es wird sicher gut. Es wird sicher den FC Zürich in neue Sphären auch bewegen und den Grasshopper Club auch, falls es sie dann noch gibt. Ja.
Das, warum, wenn es die dann noch gibt, sieht es da so dunkel aus?
Ja, also finanziell läuft es schlecht, sportlich läuft es schlecht. Sie sind sehr zerstritten, die Geldgeber. Also da musst du vielleicht auch noch einen Podcast mit einem Grasshopper-Verantwortlichen machen. Aber ich sehe ziemlich schwarz. Ich glaube nicht, dass das noch so lange so gut geht. Mal sehen. Ich sehe nichts so dahinter. Ich lese auch nur, was in den Medien steht, ja.
Kommen wir nochmal zu dem Sportlichen zurück. Du hast die goldenen Jahre ja schon erwähnt und zugleich, wie wichtig dieser Präsident war. Ist das so etwas, was im Schweizer Fußball typisch ist? Also dass die 60er, 70er Jahre, dass dann da irgendwie so ein Präsident kommt, der gute Kontakte hat, ein bisschen Geld auf der Seite hat, was er da investieren kann, um erfolgreich zu sein? Weil, wie du ja schon erwähnt hast, vorher war der Verein ja eher so mitteldurchschnittlich erfolgreich. Und das ist ja auffällig, dass das dann auf einmal so nach vorne geht bei euch, weil das waren, glaube ich, 7 Meistertitel und 5 Cupsiege in der Zeit, ne?
Ja, es waren 6 und 5, aber
6 und 5, okay.
Ja, es ist, das Schweizer Fußball funktioniert sehr fest über das Mäzenentum. Es hat oft Vereine, die einfach eine Person gibt das Geld. Der FC Sion funktioniert so, der FC Basel hat jetzt lange so funktioniert, der FC Zürich hat schon seit 50 Jahren funktioniert er so. Da war eben Nägeli zuerst Präsident für 22 Jahre, dann kam Sven Hotz für 20 Jahre, jetzt Angelo Canepa seit 12 Jahren und das ist immer so ein starker Mann. Im Moment sogar ein starkes Ehepaar mit Herr und Frau Canepa, die beide sich involvieren. Und so funktioniert Schweizer Fußball eigentlich am besten. Natürlich ist dann immer sehr viel Machtkonzentration bei dieser einen Person und das bringt ja alles, was gut ist und schlecht ist, damit. Also da muss dann auch jemand sitzen, der gut entscheiden kann und die richtigen Entscheidungen trifft. Und sonst ist es sehr schwierig in der Schweiz, den Fußball wirklich zu finanzieren. Es braucht jemanden, der bereit ist, am Ende des Jahres noch was draufzulegen. Ja, so funktioniert's.
Und warum war die goldene Ära dann irgendwann mal vorbei?
Ja, einerseits starb der Präsident sehr überraschend. Er hatte 1979 während einem Spiel einen Herzinfarkt im Letzigrundstadion, Edi Nägeli, und musste ins Spital eingeliefert werden und starb 3 Tage später. Also war sehr dramatisch und dann kam so ein kleines Machtvakuum. Da gab es kurze Zeit Streitereien, man hat sich gestritten um die Präsidentschaft, es war 2 Jahre dieser Präsident, 1 Jahr dieser Präsident, das war unklar. Immer natürlich nach so, die Nachfolge war nicht geregelt, das war dann bei Sven Hotz anders 2006. Der hat nach 20 Jahren dann jemanden gefunden mit Angelo Canepa. Und ich glaube, es fiel dann auch auseinander, weil es war kurz ein bisschen führungslos, der Verein. Und dann hatte man noch einen Meistertitel 1981. Nach dem Tod von Edi Nägeli holte man noch einen Titel. Und dann kamen die dunklen Jahrzehnte, als ich dann Fan wurde des FC Zürich. Kamen die dunklen Jahrzehnte, 80er und 90er Jahre, wirklich sehr düster. Gegen Ende der 90er Jahre kurz ein paar Europacup-Erfolge, aber also nie besser als auf dem 4. Rang in der Meisterschaft. Meistens in der Abstiegsrunde, also meistens gegen den Abstieg gespielt. Bis dann 2003 Sven Hotz, der Präsident, der seit 1986 sehr erfolglos wirtschaftete, 2003 eine geniale Idee hatte, nämlich er holte einen nicht mehr ganz so jungen Trainer aus der Westschweiz namens Lucien Favre. Und das war ein ziemlicher Glücksfall, glaube ich, wie für jeden Verein, der Lucien Favre holt, ist das ein Glücksfall, wenn man so einen Trainer hat, der noch einfach alles umkrempelt und alles gut macht. Ja. Es hat allerdings nicht so gut funktioniert, weil 2003, zu Beginn 2003, als Favre kam im Sommer, sind wir gestartet und wir haben jedes Spiel verloren bis im Winter und zur Winterpause waren wir auf dem letzten Platz. Von 10, es gibt nur 10 Mannschaften in der Schweiz. Wir lagen auf dem letzten Platz und die normale Reaktion vom Präsident Hotz wäre natürlich gewesen, ja, das hat er genügend oft gemacht, wäre ja neuer Trainer. Egal, nach einem halben Jahr einfach neuer Trainer. Aber er hatte irgendein Teufel hat ihn geritten, er hat gesagt, nein, ich mache diesmal anders. Ich stelle einen neuen Sportchef an. Man hatte eine Weile lang keinen Sportchef gehabt, auch eine sehr brillante Idee. Und hat einen Sportchef angestellt mit Freddy Bickel, der mittlerweile Sportchef bei Rapid Wien ist. Und Bickel und Favre zusammen haben ein Team aufgestellt, das plötzlich begonnen hat, die Spiele zu gewinnen. Und dann gab es eine Saison, wo sie jedes Spiel fast gewonnen haben, 2005, 2006. Und wir Fans haben unseren Augen nicht getraut, weil also es war einfach guter Fußball. Und es war gut, es war oft 1-0, halt so Favre-Fußball. Aber es war einfach super anzusehen im Vergleich zu vorher. Nur blöderweise gab es in dieser Saison eine zweite Mannschaft, die auch jedes Spiel gewonnen hat, nämlich der FC Basel. Und ich komme jetzt zu dieser Geschichte, wenn du willst, vom 13. Mai 2006.
Dann ist er den Fingernägel brennt, mach.
Genau. Ein Spiel vor Schluss der Meisterschaft hatte der FC Basel, war in Führung und hatte 78 Punkte. Der FC Zürich lag dahinter mit 75 Punkten und hatte aber die bessere Tordifferenz. Und wie es der Zufall so will, der Fußballgott, das letzte Spiel war angesagt in Basel am 13. Mai 2006 Basel gegen den FC Zürich. Wenn also der FC Zürich das Spiel gewinnen würde, wäre man zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder Schweizer Meister, nach 1981. Wir glaubten immer noch nicht so richtig dran, natürlich. Wir dachten, ja, schön, knapp, fast erreicht. Das Spiel ging los, wir gingen 1-0 in Führung, tatsächlich, erste Halbzeit, das sah gut aus. Dann 70. Minute 1-1 und mit einem Stand von 1-1 wäre Basel Meister mit 3 Punkten Vorsprung. 80. Minute 1-1, 90. Minute 1-1. Wir hatten seit der 60. Minute keinen Angriff mehr. Das ist eine halbe Stunde lang. 91. Minute 1-1, 92. Minute 1-1. Und dann kann man schön nachschauen, auf YouTube natürlich, mit FC Zürich, 93. Minute muss man eingeben, gab es nach 92 Minuten und 30 Sekunden, es waren 3 Minuten Nachspielzeit angezeigt, 30 Sekunden vor Schluss gab es noch einen Einwurf auf der Seite, bei der Mittellinie, und der Spieler Alain Neff, der jetzt noch beim FC Zürich ist, wieder, und jetzt vielleicht bald in seiner letzten Saison oder vorletzten, der wollte nicht bei der Mittellinie einwerfen, sondern lief noch 30 Meter nach vorne vor der Basler Bank durch und alle reklamierten und gestikulierten und so, aber er warf dann einfach irgendwo vorne ein. Es kam ein Pass zur Seite, eine Karateflanke von Florian Stahel. Also Alain Neff ist Verteidiger, Florian Stahel ist Verteidiger, der die Flanke gab. Und in der Mitte stand Julian Filipescu, ein Innenverteidiger, der noch nie ein Tor erzielt hatte für den FC Zürich. Und er traf nach, 92 Minuten und 45 Sekunden traf er zum Siegtreffer, 2-1. Und das war dann der erste Meistertitel nach 25 Jahren. Wie gesagt, die Auferstehung des FC Zürich. Ein Meistertitel, den man verteidigen konnte 2007 und 2009 nochmals. Also man hatte dann eine sehr gute Phase und 2009 erreichte man dann endlich auch die UEFA Champions League Gruppenphase. Das ist die Geschichte. Nach dem Spiel war es natürlich nicht so schön, weil die Polizei hatte sich auf der falschen Seite aufgestellt. Die Basler stürmten das Feld und griffen unsere Spieler an, aber die wussten sich zu wehren. Es ging dann schon.
Das muss für dich ja sowieso ein extremer Moment gewesen sein, weil du hast ja gerade schon erzählt, dass du eher in den düsteren Jahren Fan geworden bist des Vereins. Ich habe von dir gelesen, dass du aber auch in deiner Jugend bei den Grasshoppers gespielt hast.
Ja, das ist Hüsel, ja. In meiner Jugend, also als Kind. Mein Vater war wahrscheinlich der einzige Italiener in ganz Zürich, der Grasshopper-Fan war. Und wir haben einigermaßen auf dieser Seite der Stadt gewohnt. Nicht ganz im das Quartier, wo das Stadion ist, aber oben in Wipkingen. Und irgendwann 1980 wollte ich Fußball spielen und hat er gesagt, gut, ich melde dich bei den Grasshoppers an. Und ja, so ging das dann 2 Jahre, bis sie gemerkt haben, dass ich gar nicht Fußball spielen kann, was bis heute so geblieben ist. Also ich bin ziemlich schlecht. Und da haben sie mich 82 wieder rausgeschmissen und dann bin ich natürlich total enttäuscht gewesen und ein paar Jahre später dann habe ich dann beim FC Zürich angeheuert als Fan. Genau. Also ich habe keine Berührungsängste, wirklich nicht. Nein.
Das heißt, du aber in der Zeit, du bist ja dann irgendwie durch einen Freund oder was zu dem Spielbesuch gekommen wieder, zum FC Zürich. Genau. Und was hat dich dann dort so gefesselt, dass du dich da dann so engagiert hast? Weil, wie gesagt, 10 Jahre Karten verkauft, eine Bar betrieben.
Ja, mir hat die Stimmung am Anfang gut gefallen. Das erste Spiel war sicher entscheidend. Das war ein sehr dramatisches Spiel. Ich war eben ein Jahr, also während der Schulzeit ging ich dann ein Jahr in die USA. 1988, 89, habe dann mehr so Baseball und so gespielt. Kam zurück 89. Und in der neuen Klasse, ich glaube, da ging eine Klasse zurück und der neben mir saß, fragte mich, interessierst du dich für Fußball? Und ich sagte ja. Und dann sagte er, ja, dann gibt es in Zürich nur eins, du musst mitkommen zum FC Zürich. Und dann ging ich mit und das war ein Pokalspiel gegen den FC St. Gallen. Zur Pause lag der FC Zürich 0-3 zurück. Katastrophal gespielt. Und dann dachte ich schon, ja, was ist das für ein Scheiß? Kurz nach der Pause haben wir 3 Tore erzielt und es war eine totale Partystimmung. Es war 3-3 über sehr lange Zeit und es war eine super Stimmung. Und 2 Minuten vor Schluss gab ein Verteidiger beim FC Zürich, versuchte einen Rückpass zu geben zum eigenen Torhüter und ein St. Galler ging dazwischen und erzielte das 4-3 und wir schieden aus. Und dann habe ich die ganze Trauer auch erlebt. Es war ein sehr emotionaler Abschluss des Spiels. Und ich dachte, doch, das ist irgendwie noch ein cooler Verein, wenn die Spiele irgendwie so verliert. Und dann gab es eben trotzdem noch ein ziemliches Fest dann in der Kneipe. Und es hat mir dann von den Leuten her gerade sehr gut gepasst. Eine Woche später war ein Spiel in Basel. Mein Freund war Basler, er war FC Zürich-Fan, aber sein Vater war aus Basel. Sind wir hingefahren eine Woche später nach Basel. Das war auf Abstiegsrunde, also es war die Qualifikation von der zweiten zur ersten Liga. Und in Basel hatte es, anders als in Zürich, dann halt 30.000 Leute. Und wir waren dort als Zürcher total verhasst. Sie schupften uns da oben im Stadion und sagten, wir sollen rüberstehen zu den Zürchern und haben uns getrennt von seinem Vater. Es war ein totales Chaos. Aber ich glaube, dieses Stadionerlebnis in Basel hat dann auch noch viel dazu beigetragen, dass mir das irgendwie gefallen hat, dieses Massenerlebnis wieder so mitten in den Leuten. Und ja, ich weiß auch nicht. So. Weil eine Fanszene gab es damals keine große beim FC Zürich. Also da war nicht viel, Ende der 80er Jahre, Anfang 90er Jahre war da nicht mehr viel übrig. Das kam dann erst wieder später mit den Ultras, ja.
Okay, da hätte ich noch zwei Punkte, die ich so auf dem Zettel habe. Das eine ist, wir haben, glaube ich, das mit den Trikotfarben noch nicht aufgeklärt, weil, wie gesagt, wir waren ja bei Rot-Weiß stehen geblieben.
Ja.
Wie kam es denn dann irgendwann zu Blau-Weiß, was, glaube ich, die Stadtfarben von Zürich sind, ne?
Genau, das ist natürlich eine meiner Lieblingsgeschichten. Die erzähle ich auch immer bei jeder Führung hier im Museum und die kann man gut auch übers Radio erzählen. Sogar übers Internetradio. Also der Grasshopper Club Zürich ist ja 1886 gegründet worden und hat die Stadtfarben gewählt. Stadtfarben von Zürich blau-weiß. Sie haben ein Hemd gewählt, eine Seite weiß, eine Seite blau. Eigentlich genau gleich, wie sie heute noch spielen. Hat sich nicht verändert. 10 Jahre später kam der FC Zürich auf den Plan und was haben sie gemacht? Sie wollten ja Fußball spielen gegen einen Verein, den es schon gibt. Also sie mussten sich ja abgrenzen, sie mussten andere Farben wählen. Sie mussten, um gegen die Grasshoppers zu spielen, ein anderes Hemd wählen und sie wählten die Clubfarben rot und weiß. Eine Seite rot, eine Seite weiß. Heute haben ja beide Vereine die gleichen Farben. Heute sind beide blau und weiß, was eine total komische Geschichte ist. Ich glaube, es gibt fast keine Stadt auf der Welt, wo die größten Sportclubs in der gleichen Sportart die gleichen Farben tragen. Letztens hat mir jemand mal gesagt, Köln vielleicht, Fortuna Köln und FC Köln, aber ich weiß nicht, ob die auf Augenhöhe mal waren.
Nicht wirklich, glaube ich.
Mir sind nicht so viele Beispiele bekannt, dass man in der gleichen Sportart mit den gleichen Farben spielt. Zürich hatte also rot-weiß. Und Basel und Grasshoppers blau-weiß, das hat super funktioniert. 13 Jahre, bis 1909 etwas total Schönes passiert ist. 1909 hat der Grasshopper Club Probleme bekommen. Und zwar extrem große Probleme. Sie hatten kein Stadion mehr, kein Geld, keine Fans, keine Spieler. So ähnlich wie heute, muss man sich das vorstellen. Und sie haben jedes Spiel verloren, die ganze Saison. Bis im Frühling noch ein Spiel 1-6 gegen den FC Zürich. Und nach diesem 1-6 hatten sie die Schnauze voll und sie haben ihre Mannschaft aus der laufenden Meisterschaft zurückgezogen. Sie haben gesagt, nein, wir spielen nicht mehr mit, wir nehmen unsere Teams aus der Liga, das ist uns zu blöd, oder? Und in diesem Moment, 1909, hat der FC Zürich sehr pragmatisch reagiert. Das wäre heute nicht mehr so einfach, die Clubfarben zu wechseln. Aber es ging dann etwa einen Monat. Nach einem Monat hat der FC Zürich eine außerordentliche Generalversammlung einberufen und gesagt, wir ändern unsere Clubfarben auf blau und weiß, weil die Stadtfarben sind ja jetzt frei. Und seit 1910, hat dann der FC Zürich in blau-weiß gespielt, mit breiten blau-weißen Streifen. Dann kamen die 7 schönsten Jahre der Schweizer Fußballgeschichte, weil 7 Jahre hat der Grasshopper Club nicht mitgespielt. Sie haben keine Mannschaft gestellt, bis 1917 sie wieder ein Stadion zum ersten Mal im Hartturm in Aussicht hatten, Spieler, wieder ein paar Fans wahrscheinlich, woher auch immer. Und sie haben einen Antrag gestellt an den Schweizerischen Fußball- und Leichtathletikverband. Fußball und Leichtathletik war zusammen im Sportverband und sie haben den Antrag gestellt, ja, wir wollen wieder mitspielen nächste Saison. Wir haben alles beisammen, aber wir kommen nur unter einer Bedingung zurück in die Liga. Die Bedingung ist, der FC Zürich muss seine Farben wieder wechseln. Dann hat die Fußball- und Athletikverband, das Komitee hat getagt und hat beschlossen. Diese Briefe sind nicht überliefert, aber es gab damals schon gute Sportzeitungen in der Schweiz, die über diese Verbandssitzungen berichtet haben. Deshalb können wir als Historiker, Archivare das auch herausfinden. Die Sportzeitungen schrieben dann, ja, die Sitzung des Verbandskomitees hat ergeben, dass der Grasshopper Club natürlich wieder mitspielen darf. Er ist einer der ältesten, verdienstvollsten Vereine der Schweiz. Aber das mit den Farben, das sei dem Komitee egal, da wolle man sich nicht einmischen. Das überschreite die Kompetenzen. Das sollen die Vereine selber lösen, aber die haben das nicht gelöst. 1917, 18 trat der Grasshopper Club wieder an mit seinen alten Farben und der FC Zürich trat nicht zurück von seinen neuen Farben und beide Vereine seit 100 Jahren etwa deshalb in der gleichen Kluft, wenn man so will. Das gab am Anfang Probleme, weil der Grasshopper Club war gestreift, also hälftig, eine Seite blau, eine Seite weiß. Der FC Zürich hatte breite blau-weiße Streifen. Und auf den alten Schwarz-Weiß-Fotos, die wir hier reinbekommen im Archiv, kann man das fast nicht unterscheiden. Also wenn die noch ein bisschen verschwommen sind und sind am Fußballspielen, also ich sehe nicht, welches ist ein FC Zürich, ein Grasshopper-Spieler. Es gab offensichtlich Probleme. Das Konzept Auswärtsfarben gab es noch nicht so im großen Stil. Aber der FC Zürich ist ja ein pragmatischer Club in diesen Fragen und man hat dann die Clubfarben nochmals ein bisschen angepasst, nämlich nach zwei Freundschaftsspielen, sehr berühmten und großen Freundschaftsspielen gegen Real Madrid, 1959 und 1960, 59 in Madrid, 1960 in Zürich, zwei Freundschaftsspiele. Und das weiße Ballett, Real Madrid, damals schon von oben bis unten, ganz in weiß. Und man war so beeindruckt beim FC Zürich, dass man kurz darauf sagte, das wäre die Lösung für all unsere Probleme. Wir treten entweder ganz in weiß an, die Clubfarben bleiben, blau und weiß, aber wir treten ganz in weiß an oder mit einem weißen Shirt und einer dunklen Hose. Und so grenzen wir uns von den blau-weiß gestreiften Trikots anderer Vereine besser ab. Und so ist es seit 1960, 61. So geht die Legende. Wegen Real Madrid, ich war ja nicht dabei, hat man die Farben des Trikots nochmals gewechselt und spielt seither klassisch eigentlich in weiß.
Das war der eine Punkt. Dankeschön für die Aufklärung.
Bitteschön. Ich komme ein bisschen ins Reden halt manchmal so.
Nicht schlimm, alles gut. So soll es ja sein. Das ist ja der Sinn eines Podcasts, dass man da redet. Und der zweite Punkt ist, Frauenfußball ist bei dir scheinbar noch ein sehr großes Thema.
Ja, wir haben hier, wie gesagt, beim FC Zürich Museum das Konzept mit den Sonderausstellungen und wir suchen uns Themen aus, oft die halt ein bisschen größer sind als nur der Sport selber. Und beim Thema Frauenfußball geht es um Gleichberechtigung, um Integration, um Inklusion in den größten Sport der Stadt und auch der Schweiz. Und das war sehr lange, war es nicht möglich in der Schweiz, dass Mädchen und Frauen Fußball spielen konnten. Bis 1968 konkret war es verboten, im Verein zu spielen. Und 1968 wurde in Zürich der erste damals noch Damenfußballclub Zürich gegründet. Und der hat dann eine enge Verbindung zum FCZ, weil zwei Jahre später wurde der aufgelöst und die Spielerinnen trennten sich auf in neue Vereine. Und ein Teil der Spielerinnen kam zum FC Zürich 1970, 71 und gründete hier die erste Frauenfußballabteilung. Wir sind also Pioniere auf diesem Gebiet und deshalb dachten wir, wäre es schön, wir würden mal eine Sonderausstellung zu dem Thema machen. Und es bietet sich an, weil nächstes Jahr, 1970, gibt es das Jubiläum, 50 Jahre Gründung der Damenfußballliga. Frauenfußballliga wurde 1970 gegründet in der Schweiz. Die erste Meisterschaft fand 70-71 statt. Und nächstes Jahr, 2020, sind das 50 Jahre. Und für uns der Anlass für eine große Sonderschau. Dann gingen wir ein bisschen auf die Suche nach Material und haben gemerkt, die gleiche Geschichte, wie als wir beim Hauptverein auf Materialsuche gingen. Es hat gar nirgends Material, es sammelt gar niemand Material zum Frauenfußball, weder in Zürich noch in der Schweiz. Das Material liegt bei den Spielerinnen zu Hause und den Funktionären aus der Zeit und es geht langsam verloren. Also es ist jetzt historisch eine kritische Zeit, weil die Spielerinnen werden alt, die damals sehr jung waren auch. Die waren noch eine Analogie, die waren auch sehr jung, alles jugendliche Mädchen, die im Frauensport, Frauenfußball begannen, also wie die Jugendlichen in den 1890er, 80er Jahren, Knaben auch sehr jung waren, die diesen Sport begannen, war es auch bei den Frauen ein Mädchensport. Und wir haben Kontakt gesucht und mittlerweile kommt viel Material rein und wir haben machen so eine Sammlung von Material, ähnlich wirklich wie beim FC Zürich selber. Und wir haben dafür im Internet einen Blog eingerichtet, der heißt www.seit1968.ch. 1968 als Zahlen ausgeschrieben. Und über diesen Blog haben wir mal ein bisschen sondiert, was für Geschichten kommen da rein, was für Material. Und wir merken, es ist wirklich sehr ergiebig. Und jetzt haben wir Geld gesammelt bei öffentlichen Stellen, bei Stiftungen, bei Unternehmen und können auf nächstes Jahr eine große Ausstellung mit Publikation, mit Veranstaltungen, mit Schulprojekten starten. Es wird eine große Sache, vor allem, weil wir dann das Material, wir haben wie ein neuer Bereich unseres Archivs, dann ist dann dieser Schweizer Frauenfußball. Und wir versuchen vielleicht aber dann eine Zusammenarbeit mit einem öffentlichen Archiv, wo wir diesen Bereich dann auslagern können, dass dieser Bereich auf Dauer auch für die Forschung dann zugänglich ist, weil hier auch sehr viel noch unerforschtes Material und unerforschte Geschichten liegen in diesem Frauenfußball der Schweiz. Ja, das ist so die Geschichte unserer nächsten großen Sonderausstellung. Das ist das größte Projekt, was wir jemals gemacht haben. Und ich glaube, es wird gut. Die bisher erfolgreichste Sonderausstellung war zum Thema Fankultur 2012. Auch hier findet man noch den ganzen Katalog online auf unserer Webseite. Es war auch für uns sind das immer die besten Themen eigentlich. Die Themen, die mit dem Verein eine enge Verbindung haben, wie zum Beispiel das damals war das Thema Fußballfans, war der Ausgangspunkt war, dass es einen Spielabbruch in Zürich gegeben hat, nach einem Fackelwurf. Ein FC Zürich-Fan hat eine Fackel in den Grasshopper-Sektor geworfen und das Spiel wurde abgebrochen. Und auf das hinunter haben wir gesagt, wir machen eine Ausstellung über Fußballfans nächstes Jahr, um diese Themen einmal zu diskutieren und aufzugreifen. Also die besten Themen für unser Museum sind eigentlich, sie haben eine enge Verbindung zum FC Zürich, aber sie sind größer, sie sind allgemeingültig. Am besten schweizweit gültig oder weltweit. Und das ist beim Frauenfußball jetzt auch so. Wir haben eine enge Verbindung, weil wir am Beginn eine wichtige Mannschaft stellten und auch heute seit 10 Jahren ist die Frauenfußballabteilung des FC Zürich dominant in der Schweiz. Die größte Frauenfußballabteilung mit den meisten Erfolgen, die einzige, die regelmäßig Champions League spielen. Wir haben heute noch eine enge Verbindung, aber das Thema an sich ist viel größer. Das ist allgemeingültig und das sind die besten Themen für uns eigentlich, für eine Bearbeitung, für eine Ausstellung oder ein Projekt.
Die Links zu dem erwähnten Blog werdet ihr natürlich wieder in den Shownotes finden. Und ich glaube, bei YouTube habe ich auch schon was gesehen in der Hinsicht von dir. Genau. Ja, genau. Das wird ebenfalls, also ich werde sowieso einige Shownotes, also Links zusammensuchen zu dem Thema. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wenn du es dann schon ansprichst, die Ausstellung Fankultur, weil das ist jetzt an mir vorbeigegangen, das habe ich nicht gesehen gehabt. Wie habt ihr die denn dann aufgezogen? Ich meine, vom Bengalo schmeißenden Ultra zu, wo habt ihr dann angefangen? Bei der Kutte?
Ja, es war auch eine Grundlagenarbeit, wenn man so will, gab es das noch nie, so eine große Ausstellung über Fußballfans in der Schweiz. Und das Interessante ist sicher die Entstehungsgeschichte. Eben, es gab diesen Spielabbruch 2011. Kurz darauf gab es eine Sitzung mit dem Museumskomitee, so die Arbeitsgruppe, die die Themen ein bisschen bespricht und die Planung macht. In dieser Planungsgruppe sitzt auch der Präsident Angelo Canepa, weil er auch Präsident der Stiftung FCZ-Museum ist und sich halt, das ist ein bisschen sein Steckenpferd, dieses Museum, wenn man so will. Also der ganze FC Zürich ist natürlich sein Steckenpferd, aber das Museum im Speziellen liegt ihm am Herzen. Und in dieser Sitzung wollten wir unser nächstes Ausstellungsthema besprechen und ich habe da so ein paar langweilige Vorschläge gemacht, wie irgendwie machen wir eine Ausstellung über die Torhüter des FC Zürich oder irgend sonst was Langweiliges. Und er hat gesagt, Canepa hat gesagt, es gibt nur ein Thema, was mich im Moment interessiert, das ist das Thema Fankultur. Ich will eine Ausstellung machen über Fußballfans, woher kommen all diese Themen, können wir auch Diskussionen machen, können wir das Thema offensiv präsentieren, statt uns jetzt in unser Schneckenhaus zurückzuziehen nach diesem schrecklichen Vorfall. Und das fand ich natürlich großartig. Das fand ich eine super Reaktion und wir haben das sehr gern aufgenommen, weil wir gute Kontakte haben zur Fanszene und zu jeglichen Gruppierungen und Leuten. Konnten wir auch sehr mit vielen Leuten reden und wir haben dann schnell gemerkt, das ist ein Thema natürlich, was den FCZ betrifft, aber was virulent ist, jetzt gerade mit was Schlägereien, was Pyros, was irgendwie Vandalismus angeht in den Städten und so. Das sind Themen, wo sich die Gesellschaft und diese männliche Jugendgruppierung natürlich sehr aneinander reibt. Und da kann man viel erarbeiten, was allgemeingültig ist. Und die Ausstellung war dann sehr auf den FC Zürich bezogen. Aber alles rundherum war offen. Also der Begleitkatalog, der beim 12, ich schicke dir den Link, noch online ist, der hat dann Fußballfans in der ganzen Schweiz zu Wort kommen lassen, Fußballfans schweizweit auch die Themen bearbeiten. Und angefangen haben wir so früh wie möglich, halt, ja, ich würde sagen, in den 60er Jahren, ab den 60er Jahren haben wir eine große Zeitungsrecherche gemacht, sind auf viel überraschende Details gestoßen, dass es schon ziemlich viel Feuerwerk in den Stadien gab in den 60er Jahren in der Schweiz, 70er Jahren auch, dass Spiele abgebrochen, unterbrochen wurden wegen diesen Themen. Das ist alles nicht erst gerade neu erfunden worden. Und das war natürlich spannend, das auch umzusetzen dann in Ausstellungen und Publikationen. Die lief dann 2012 bis 2013 und hatte eine sehr große Resonanz. Ja.
Okay, dann werden wir den Link, werdet ihr dann auch finden. Und jetzt habe ich zum Schluss doch noch eine einzige Frage.
Hilfe.
Na, die ist, glaube ich, je nachdem schnell beantwortet. Und zwar geht es darum, was gibt es so an Hotspots für Groundhopper in Zürich? Den letzten Grund hatten wir ja schon erwähnt, das neue Stadion wird kommen, der Uto-Grund ist weg.
Ja, also Hotspots für Groundhopper, würde ich sagen, muss man natürlich ein bisschen die Umgebung mit einbeziehen. Ich würde sicher den FC Winterthur, darf man nicht verpassen, das ist so 20 Minuten von Zürich, spielen in der zweiten Liga, haben aber ein tolles kleines Stadion mit toller Kultur, tolle Stadionkneipe, werden so ein bisschen betitelt als der FC St. Pauli der Schweiz, für die, die sich da etwas darunter vorstellen können. Also ja, das darf man nicht verpassen, FC Winterthur. Was interessant ist, aber sehr klein, ist der FC Wohlen. Da hat es nicht viele Zuschauer haben. FC Kreuzlingen, auch nicht weit von Zürich weg.
Kann man Grüße sich anschauen. An Daniel.
Sind untere Ligen natürlich. Sonst im Raum Zürich, ja, es ist noch schwierig. Und es gibt die Sonntagsligen natürlich da auf diesen Außenplätzen. Red Star ist schon immer noch ein toller Club, ein kleiner Quartierclub. Auf der Alment, große Tradition, kann man sich gut anschauen. Sonst mal sehen, dass ich nichts verpasse hier. Das wäre schon das. Und dann will ich schon schauen, dass Young Fellows, EF Juventus, das ist leider nicht mehr. Lange nicht mehr, aber die haben dann, es gab die Fusion mit einem anderen Verein und viele Streitereien und es ist nicht so klar. Also es läuft sicher nicht so viel dann auf den kleineren Plätzen, aber anschauen kann man sich's natürlich. Ich würde sicher, wenn, dann würde ich zu einem Stadtrivalen-Derby kommen. Das ist immer am meisten los in der Stadt. Und sonst gibt es jetzt auch noch Europa League am 14. Februar gegen Napoli. Wir sind tatsächlich noch dabei und haben ein großes Los gezogen. Das freut mich natürlich.
Das glaube ich sofort. Gut, ich wäre soweit durch. Also meine Fragen sind erschöpft und die hast du auch wunderbar beantwortet. Hast du noch irgendwas, so Geschichten oder irgendwas, was ich vergessen habe zu erwähnen oder hätte fragen sollen?
Na, fällt mir spontan nichts ein. Man kann mich gerne kontaktieren, wenn man in Zürich ist. Dann mache ich auch gerne eine kleine Führung durchs Museum. Du kannst auch unsere Mail unten anhängen. Das wäre museum@fcz.ch. Da kann man als Gruppe kommen oder als Familie oder 2 Stunden vor dem Spiel mache ich gerne kurze Führungen auch für wenig Leute. Das kommt nicht so drauf an. Ja.
Okay.
Herzlichen Dank. Also war spannend. Ja.
Ich bedanke mich bei dir, Saro, und würde sagen, ich verabschiede euch dann jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Und das war sie, die 37. Folge des Hörfehler-Podcasts. Ich hoffe, sie hat euch recht viel Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr sie teilen, liken, retweeten würdet. Tausend Dank an alle, die das in der Vergangenheit getan haben. Und tausend Dank an alle, die das jetzt noch tun werden. Ihr helft damit, dass der Podcast mehr sichtbar wird. Und ich denke, meine Gäste haben es auch verdient, dass sie viele, viele Hörer finden. Denn der Inhalt ist interessant. Und deshalb empfehlt es weiter an Freunde in der Familie, im Bekanntenkreis. Sportkollegen, Berufskollegen, Arbeitskollegen, wie auch immer. Tausend Dank an euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann geht's um den TSV 1860 München. Bis dahin, alles Gute, ciao.